Heute zu Gast im Podcast ist der Alexander von Bookiply.
Aber man muss auch da sagen, wir sehen da schon, also gerade jetzt in Deutschland sehen wir da schon regionale Unterschiede. Also das Referral-Thema funktioniert zum Beispiel, sagen wir mal, in der Richtung Bodensee in dem Bereich besser als in Hamburg oder an der Nordsee.
Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, Digital Umsetzen. Und heute habe ich euch, wie gesagt, den Alexander von Bookiply mitgebracht. Und Bookiply ist ein Travel-Tech-Unternehmen und eine Tochter der Holidrew Group. Und die verhelfen Gastgebern ganz Europa zur erfolgreichen Vermarktung und Vermietung ihrer Unterkünfte. Und wir sprechen mit Alexander heute über das Thema Sales und wie sie Sales praktisch leben, was für Sales-Funnel sie bei Bookiply heute etabliert haben. Dabei erfahren wir, wie bei Bookiply tatsächlich Kunden qualifiziert werden, wie Leads geclosed werden und welche Relevanz Callcenter dabei spielen. Und vor allem auch, welche Relevanz das Verständnis über die Personas, die man eigentlich erreichen möchte, spielt. Bookiply in diesem Fall hat zwei klare Personas identifiziert, die zwei unterschiedliche Sales-Cycle durchlaufen müssen. Das ist auch sehr, sehr klar, wenn ihr euch den Podcast anhört, warum das Ganze so ist. Und wir beleuchten aber auch das Thema Referrals. Und in diesem Fall ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, da wir die regionalen Abhängigkeiten besprechen. Das heißt, das Thema Referral kann abhängig von der Region mehr oder weniger spannend sein für ein Unternehmen. Das heißt, heute sieht man oftmals das Unternehmen das Thema Referrals für sich austesten, aber sehr bestimmt oder sehr wahrscheinlich nicht regional austesten. Und bei Bookiply ist es eben der Fall, dass es in gewissen Regionen sehr gut funktioniert und in gewissen Regionen gar nicht so gut funktioniert. Das heißt, wenn ich das Thema Referral in meinem jeweiligen Geschäftsmodell vielleicht in der falschen Region austeste und zu einem falschen Ergebnis komme, dann könnte das langfristig negative Folgen für mein Unternehmen haben, weil ich einen ja vielleicht potenziell sehr ertragreichen Kanal einfach ignoriere. Wir sprechen auch über das Thema Churn Rate, wie das auch sehr stark von Standorten abhängt, wie Deutschland im Vergleich zum internationalen Markt dort abschneidet. Und es ist eine insgesamt mega spannende Episode geworden. Alexander ist mega erfahren, schon einiges hinter sich an Erfahrung und Expertise. Und deshalb freue ich mich auf diese Episode und würde sagen, ab geht's, bis gleich. Ja, hi und herzlich willkommen zum Podcast, Alex. Ich habe heute den Alexander Will von Bookiply im Gepäck. Freue mich riesig, dass er heute hier ist und sag nochmal herzlich willkommen und vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor.
Ja, moin. Servus. Ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Alexander Will. Ich bin Head of Sales and Account Management bei Bookiply. 30 Jahre alt, wohne in München und freue mich, wie gesagt, hier zu sein.
Ja, stark. Was ist denn genau Bookiply? Was macht ihr, was bietet ihr an?
Bookiply ist eine Technologiefirma, die im Endeffekt Gastgebern hilft, ihre Unterkunft auf mehreren Kanälen zu listen und erfolgreich zu vermarkten. Somit sind wir im Prinzip mit Bookiply eine, wir nennen es Travel-Tech-Firma letztendlich. Da helfen wir, wie gesagt, den Gastgebern zur erfolgreichen Vermietung in ganz Europa.
Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird da direkt wahrscheinlich an den ein oder anderen großen Konkurrenten denken. Was macht euch denn so besonders oder was ist so euer Alleinstellungsmerkmal?
Ich glaube, das größte Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, ist, dass wir eben nicht nur Bookiply sind, sondern wir sind eben auch Holidoo. Also Bookiply gehört zur Holidoo-Gruppe. Holidoo ist die, kennt man oder der eine oder andere kennt es wahrscheinlich, das ist die Metasuchmaschine für den Reisenden, der nach einer Unterkunft sucht. Und Bookiply ist eben das Pendant für den Gastgeber, um die Vermietung eben erfolgreich zu machen. Unser USP ist tatsächlich, dass wir eine sehr, sehr einfache Software zur Verfügung stellen für den Gastgeber. Und aber auch regional vor Ort sind. Das heißt, in all unseren Gebieten, wo wir sales-technisch aktiv sind, haben wir auch ein Local Office mit entsprechenden quasi Sales-Managern und Account-Managern vor Ort und sind da wirklich die, haben dort eben die regionalen Personen für den Gastgeber, um eben dort bei der Vermietung zu helfen, bei Fragen im Prinzip zu helfen und wirklich der Experte in der Region zu sein. Und dieser regionale Ansatz macht uns eben so besonders und quasi auch so ein Stück weit einzigartig.
Ich glaube, definitiv einzigartig. So diesen Ansatz habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Heutzutage wird es ja meistens alles so im Internet geregelt oder per E-Mail oder weiß nicht was für ein digitaler Kanal. Aber ich glaube, viele schätzen es einfach, dass man auch einfach irgendwo hingehen kann und mit jemandem mal persönlich kurz mal sprechen kann und sich einfach mal austauschen kann. Hey, das sind meine Probleme, kannst du mir hier oder da weiterhelfen? Ich denke mal, das ist auch die Strategie dahinter, warum ihr das Ganze dann auch macht.
Ja, und ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen diesen Schwenk auch zu unserem Kundenprofil sehen. Quasi dieser typische Gastgeber ist ja jetzt nicht oder oftmals nicht der junge, agile Mensch, der jetzt irgendwie in einer Digital-Company arbeitet oder in einem Startup arbeitet, sondern die Leute, die wirklich unsere Kunden sind, sind in diesem B2C-Bereich. Und das ist dann oftmals, sagen wir mal, die etwas ältere Person, die jetzt zum Beispiel die Einliegerwohnung auf Föhr noch mitvermietet. Und da ist es natürlich ganz extrem wichtig, dieses Vertrauen schnell aufzubauen und eben der Person zu zeigen, wir sind jetzt nicht irgendwie eine Online-Firma, die gar keinen Sitz hier in Deutschland hat und rufen jetzt irgendwo aus dem Ausland an. Das ist eben, wollen wir damit auch vermeiden, sondern wir wollen den Leuten wirklich zeigen, wir sind hier eine Firma vor Ort und wir helfen dir mit deiner Unterkunft in der Region. Und mit dem Modell fahren wir sehr, sehr gut und unsere Gastgeber wissen das auch oft zu schätzen und freuen sich, dass wir eben in der Region da sind. Nichtsdestotrotz laufen natürlich auch viele Meetings remote und online, gerade auch während Corona. Ist uns nichts anderes übrig geblieben, aber jetzt merken wir schon, dass der Trend wieder so in die Richtung geht. Man macht doch mal das ein oder andere Meeting beim Homeowner vor Ort oder in unserer lokalen Büros. Vielleicht auch mal eine kleine Veranstaltung, Kaffeekuchen mit einem Gastgeber. Das sind schon Sachen, die sind jetzt wieder drin und da freuen wir uns auch, dass es wieder in die Richtung geht.
Du bist ja ein alter Hase so im Bereich Sales. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer nochmal erfahren. Und du hast gerade schon was sehr Interessantes angesprochen. Wir gehen ja gleich nochmal stärker auf die Thematik Vertrieb, Sales tatsächlich ein, wie ihr das Ganze denkt, lebt und auch täglich ausführt. Und da hast du schon jetzt ganz interessant angesprochen, wer so euer oder wie das Kundenprofil tatsächlich aussieht. Kannst du das nochmal etwas präziser einordnen, so damit wir gleich eine solide Grundlage haben für das weitere Gespräch?
Also das Kundenprofil ist im Prinzip ein bisschen anderes, also nicht wie man es aus dem B2B kennt. B2B ist ja irgendwie, wenn du eine Marketing-Solution verkaufst, dann ist so die klassische Person, an die du ran willst, der zum Beispiel Chief Marketing Officer, super wenig Zeit, du musst relativ schnell dein Produkt pitchen, du musst relativ schnell den ROI irgendwie pitchen und dazu zu Potte kommen. Bei uns ist es eben keine Firma in der Regel, sondern eine Privatperson, die wir eigentlich angehen. So, jetzt ist es natürlich relativ schwierig, quasi Privatpersonen quasi anzugehen, ohne dass da eine Firma im Hintergrund ist. Aber dadurch haben wir eben dieses Kundenprofil, oftmals die Privatperson, die das eigentlich eher so nebenbei macht. Und da haben wir eigentlich zwei konkrete Persona herausgefiltert. Die Persona 1 ist wirklich so die 60-jährige Person, so im besten Lebensabschnitt, wie man ja sagt, kurz vor der Rente oder schon in der Rente und macht das eigentlich so ein bisschen nebenbei, um im Prinzip wie ich schon vorhin gesagt hatte, die Einliegerwohnung im Prinzip noch ein bisschen mit zu vermarkten und sich da den einen oder anderen Euro dazu zu verdienen. Die Persona 2 ist dann schon tatsächlich so die Person, die sich so eine Ferienunterkunft wirklich mit einem konkreten Business Case dahinter kauft. Also quasi herangehen ist da, okay, ich kaufe mir jetzt eine Ferienunterkunft zum Beispiel auf Sylt und dann will ich die auch wirklich effizient vermarkten und will im Prinzip so viel wie möglich aus dieser Unterkunft herausholen und will im Prinzip immer eine möglichst lückenlose Belegung dieser Unterkunft. Das sind eigentlich so diese zwei Hauptpersonas, mit denen wir arbeiten. Da bringt natürlich jede Persona gewisse oder Sachen mit, die manchmal einfacher sind und manchmal auch schwieriger sind. Gerade bei etwas älteren Kunden muss man da auch gerade, was die Wortwahl angeht, muss man da schon sehr klar sprechen. Klar, in Startups, man wirft oft irgendwie deutsche, englische Wörter zusammen. Das sollte man dann in der Kundenansprache auch möglichst vermeiden, weil wenn ich da jetzt mit einem ROI um die Ecke komme, dann wird mir die 60-jährige Erna sagen, ich habe überhaupt nichts verstanden und wird wahrscheinlich abschalten. Und das ist eigentlich auch dann so die große Kunst, es in sehr einfachen Worten quasi zu transportieren, was wir eigentlich tun und womit wir eigentlich auch helfen können.
Spannend. Da habe ich gleich ein paar Fragen dazu. Aber vielleicht vorab, wenn ich jetzt, ich sag mal, du hast es gerade gesagt, das sind normalerweise Privatpersonen, die Wohnungen haben, die sie vermieten können. Habt ihr zwei Personas herausgearbeitet? Das Anschreiben dieser Leute oder Kontaktieren der Leute ist nicht ganz einfach. Vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, der nicht genau versteht, was du eigentlich damit meinst. Was meinst du damit tatsächlich?
Also das Kontaktieren, insofern ist dahingehend manchmal nicht so ganz einfach. Man ruft die Leute ja meistens an. Also es gibt auch wie im klassischen, sagen wir mal, B2B-Unternehmen, haben wir natürlich einmal unsere, sagen wir mal, Hunting-Liste. Also Leute, wo wir wissen, das sind Kunden oder das sind Leute, die wollen wir als Kunden gewinnen. Und dann haben wir natürlich noch klassische Marketingkanäle, so wie Inbound-Marketing, wo wir dann über Facebook Paid Ads oder über Google Search oder so quasi diese Inbound-Leads generieren. Oder eben auch Referrals. Das heißt, ein Gastgeber quasi spricht mit einem Freund, der auch eine Unterkunft hat. Und dann sagt er, ich arbeite mit Bookieply zusammen. Das ist das Beste, was ich hier gemacht habe. Mach das auch. Also das sind so im Prinzip die drei Haupt quasi Kontaktmöglichkeiten. Und im Ersteren, wenn wir im Prinzip jemanden anrufen oder mit ihm in Kontakt treten, ist es natürlich im ersten Moment immer so ein bisschen schwierig. Da ruft jemand an und sagt, ja, ich habe eine Software, die hilft Ihnen, ihr Haus zu vermieten. Und dann muss man natürlich da in der Kontaktaufnahme dieses Vertrauen relativ schnell aufbauen und eben quasi nicht diesen Eindruck erwecken, ich möchte jetzt eine Waschmaschine verkaufen. Das ist der Klassiker, ne? So um Gottes Willen, ich möchte nichts kaufen. Und wie gesagt, das ist wirklich auch so sales-technisch eine der größten Herausforderungen, da kompetent und eben nicht so aufzutreten, dass man jetzt wirklich die Waschmaschine verkaufen will, sondern erstmal durch Fragestellungen quasi wirklich auch den Gastgeber verstehen möchte. Was ist denn wirklich, was geht in dem vor? Wo liegt vielleicht sein Problem? Und wenn man dann so durch gezielte Fragestellungen so ein bisschen mehr rauskriegt, dann kann man oder sieht man dann eigentlich auch schon immer, in welche Richtung das geht und wo dann vielleicht das Problem liegen könnte, dass zum Beispiel in der Nebensaison irgendwie das Haus die ganze Zeit leer steht oder so. Und das ist in der Kontaktaufnahme braucht man viel Fingerspitzengefühl, die richtigen Fragestellungen und dann funktioniert das aber eigentlich auch sehr gut.
Das ist sehr spannend. Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass oftmals im Vertrieb einem was ist mal aufgequatscht wird und wenig gefragt wird. Aber tatsächlich über das Fragen erfährt man so viel und einem wird praktisch eine Hook einfach entgegengeworfen, die man einfach auffangen kann und das Ganze zurückspielen kann und dann hat man ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Das ist schon mal ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den du gerade hier einfach beiläufig erwähnt hast, der sehr simpel ist, dass man einfach mal viel zuhört und viel Fragen stellt und viel reden lässt tatsächlich. Du hast jetzt gerade drei Lead-Kanäle tatsächlich angesprochen. Also sagen wir mal, das Kontaktieren, das Anrufen, dann haben wir Referrals und dann haben wir die Ads, Google Ads, Facebook Ads, was man dann halt genau nutzt. Wie verhält sich das denn, wenn ihr Google Ads oder Facebook Ads nutzt? Wandelt sich da der Funnel? Habt ihr da irgendwie nochmal einen Qualifizierungsprozess erstmal vorher, bevor ihr jemanden anruft? Muss er gewisse Fragen vielleicht erstmal beantworten, schriftlich? Oder wie funktioniert das in eurem Bereich?
Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass also die Lead-Generierung, dieses Lead-Formular, was man im Prinzip ausfüllen muss, ist relativ straightforward und jetzt nicht mit irgendwie super vielen Fragen, dass wir eben auch eine gewisse Menge an Leads generieren. Dieser Lead geht dann natürlich ganz klassisch irgendwie, wie es alle machen, in das CRM der Wahl, würde ich mal sagen. Und dann letztendlich geht es bei uns so, also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, dann noch Lead Nurturing zu betreiben. Wir arbeiten tatsächlich mit einem Callcenter zusammen, die dann im Prinzip die Nachqualifizierung übernehmen. Das heißt, Lead wird generiert, Lead kommt in den Funnel, Callcenter ruft an und fragt eigentlich, okay, lieber Homeowner, du hast dich eingetragen, weil du dich interessierst, eben mit unserem Produkt zu arbeiten. Und dann fragen wir so ein paar Qualitätsmerkmale eigentlich nur ab. Also ist die Unterkunft auch wirklich in der Region, wo wir auch aktiv sind? Ist quasi auch, gibt es genug Verfügbarkeiten oder ist es jetzt auch wirklich nur das kleine Zimmer, was man irgendwie für 20 Euro die Nacht vermieten würde, was jetzt nicht so in das Konzept Ferienunterkünfte passt? Und das ist eigentlich so die Vorgehensweise. Und dann wird der Lead an Sales übergeben, ganz klassisch. Und dann eben im CRM dann auch weiter quasi protokolliert und dann halt bis zum Closing eben weiter bearbeitet.
Spannend. Ihr habt ein Callcenter zwischengeschaltet. Wenn ich jetzt heute so einen Prozess etablieren möchte, worauf muss ich achten, wenn ich selber so ein Callcenter zwischenschalten möchte?
Sehr gute Frage. Ich habe das jetzt zweimal in meinem Leben mit Callcenter zusammenarbeiten dürfen und auch einmal das Ganze quasi aufgesetzt. Ich glaube, bei einem Callcenter ist es sehr wichtig, dass das Callcenter versteht, was ist eigentlich das Produkt und wie funktioniert das Ganze. Und auch so ein bisschen, auch wenn es nur eine Nachqualifizierung ist, ein Stück weit auch so diese Sales-Philosophie mit transportiert. Also es wäre ja irgendwie so ein bisschen ein Stilbruch, wenn ich einen Sales Manager habe, der macht Cold Calling und stellt extrem clevere Fragen und dieser Gastgeber versteht, dass der sein Gegenüber ihn auch versteht. Und dann hast du im Prinzip einen Stilbruch, wenn dann ein Callcenter anruft und dann irgendwie so klassisch, wir kennen es von irgendwelchen Telefonanbietern, die rufen dann an, klappern ihre drei Fragen ab, danke, tschüss. Das ist dann immer so ein bisschen problematisch. Deswegen so ein bisschen diese Philosophie sollte schon da sein und das mit entsprechenden Fragen unterlegen. Und ansonsten, gut, in der Zusammenarbeit mit dem Callcenter, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was ist das Ziel? Also man kann auch mit so einem Callcenter quasi als verlängerter Sales-Ebel zusammenarbeiten und kann quasi mit einem Callcenter insoweit zusammenarbeiten, dass die auch wirklich Leads closen. Das machen wir jetzt bei Bookieply nicht. Aber das haben wir schon mal oder habe ich in der alten Position schon mal gemacht und das hat hervorragend funktioniert und hat uns so auch zum Skalieren quasi geholfen. Kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist Ziel quasi des Callcenters und wie baut man dieses ganze Setup auch auf.
Mhm. Welche Rolle spielen SOPs dabei, also dass ihr klare Anweisungen vielleicht in Schriftform oder Videoform mitgibt? Spielen die überhaupt noch?
Du meinst zum Kunden?
Für das Callcenter. Also gibt ihr denen dann irgendwie eine Dokumentation mit, wo genau alles sehr, sehr detailliert runtergeschrieben ist? Oder ist es halt eine mündliche eine Kommunikation, was ich nicht glaube?
Nee, es ist schon natürlich quasi so ein Q&A, so ein FAQ, was wir eigentlich aufgeschrieben haben, so was sind eigentlich so die meisten Fragen, die da kommen können und was ist eigentlich so der klassische Pitch, welche Auswahl an Fragen kannst du auch irgendwie nehmen, um das nachzuqualifizieren, aber wie gesagt, dieser Kontaktpunkt ist relativ kurz eigentlich, also du hast jemanden, der hat ja schon Interesse bekundet und hat ja gesagt, okay, ich interessiere mich hier und das ist dann eigentlich nur dieses Nachqualifizieren nochmal, deswegen ist dieser Touchpoint sehr, sehr kurz. Das ist jetzt kein 20-minütiges Gespräch. Insofern braucht man da jetzt kein riesengroßes Q&A und Pitch oder beziehungsweise Skript. Aber da gibt es auf jeden Fall was Schriftliches, ja.
Mhm. Das Zwischenschalten eines Callcenters, ist der Grund tatsächlich die Flexibilität in der Skalierung, die man dadurch erhält? Dadurch, dass man einfach vielleicht mehr Leute dann innerhalb des Callcenters dann anbinden kann? Oder ist es vielleicht die Professionalität eines Callcenters, die man sich da einkauft? Was ist tatsächlich der Grund, warum man das nicht in-house macht?
Ja, und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, die Antwort steckt hauptsächlich in dem Skalieren und dass du wirklich quasi mit Inbound-Leads beschäftigst, wo du weißt, das funktioniert und wo du weißt, die Eigenschaften, da kann ich einen Haken dran machen. Weil klar, so ein Inbound-Lead konvertiert natürlich viel, viel schneller als jemanden, den ich kalt anrufe. Und insofern sollte dann quasi diese Zeit so effizient wie möglich sein. Und deswegen auch diese Skalierbarkeit. Wir sind in vielen Regionen unterwegs und deswegen hat man sich eben dazu entschlossen, da mit dem Callcenter zu arbeiten und quasi diese Nachqualifizierung darüber laufen zu lassen.
Spannend. Ja, ich habe immer so diese typischen Frage, um ein bisschen mehr reinzubohren und dann wirklich zu verstehen, was sind tatsächlich so die Prozesse im Hintergrund und warum macht es Unternehmen, was es macht. Habt ihr da schon mal über irgendwie Automationen nachgedacht? Hat das überhaupt mal eine Rolle gespielt oder ist das deiner Meinung nach irgendwie etwas, was vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielen kann?
Also ich glaube schon, dass man über Automatisierung Prozesse schneller macht, logischerweise effizienter macht und somit auch skalierbarer macht. Das auf jeden Fall. Aktuell haben wir jetzt, was konkret diesen Schritt angeht, noch keine Automatisierung im Hinterkopf. Ich glaube, da muss man auch nochmal so ein bisschen immer betrachten, in welcher Region sind wir und in welcher Phase sind wir. Also wollen wir jetzt gerade das Geschäft irgendwie in der neuen Region komplett neu aufbauen oder sind wir dann schon in einer Region, die gibt es schon seit ein paar Jahren und da ist man jetzt voll auf Skalierung und Effizienz. Bei uns in Dach ist es jetzt im Prinzip so, dass wir erstmal verschiedene Regionen oder jetzt in den letzten 2 Jahren auch verstanden haben, wie funktioniert das, was ist da so unser E im Prinzip. Und denke ich mal, das Automatisierungsthema kommt früher oder später. Aber klar, also wir challengen uns immer selber und wollen irgendwie immer schneller, besser, effizienter werden, damit auch das quasi die Skalierung besser funktioniert. Aber am aktuellen Standpunkt funktioniert so, wo wir gerade sind, sehr, sehr gut. Natürlich die Zusammenarbeit mit Marketing ist auch immer da, natürlich auch erstmal mehr Inbound-Leads zu generieren. Klar, Inbound-Leads sind immer ja, der Traum eines jeden Sales-Managers, weil sie halt einfach schneller konvertieren. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht da auch noch interessant zu sagen, Cold-Calling ist immer ein Bestandteil bei unserem Geschäftsmodell. Ja.
Etwas, was wir zum Beispiel gemacht haben als Agentur, wir haben jetzt mehrere Podcasts und wir nutzen die Podcasts ja auch irgendwo als Unternehmensfunnel. Und der Digital Growth Podcast, der ist mittlerweile schon einiges groß und dann sprechen wir auch mit entsprechend mehr Unternehmen tatsächlich. Und da haben wir auch diese Nachqualifizierung, von der du gesprochen hast, die haben wir jetzt schon zu einem großen Teil automatisieren können, indem wir die Leute auf eine entsprechende Landingpage schicken, wo sie entsprechende Fragen ausfüllen. Und für jede Frage und für jede Kombination praktisch gibt es ein entsprechendes Szenario. Und wenn ein gewisses Szenario dann erfüllt ist, rutschen die Kontakte entweder automatisch durch und dann wird ein Termin gebucht. Oder wenn sie, sagen wir mal, zum Beispiel für den Digital Growth Podcast sind zum Beispiel unter 10 Mitarbeiter, sind vielleicht gerade erst gestartet, haben noch kein wirkliches Produkt, sind in der Produktfindung oder vielleicht andere Sachen, dann rutschen sie automatisch in eine Liste rein, wo sie eine E-Mail bekommen, dass es jetzt aktuell vielleicht noch nicht klappt, aber dass man vielleicht in 6 Monaten nochmal ein Gespräch führen kann, beziehungsweise dass man sogar anstoßt, hey, hier ist nochmal der Link, buch dich nochmal bitte in 6 Monaten ein. Und dann sprechen wir nochmal. Und das ist so ein Punkt, wo wir unseren Prozess etwas mehr teilautomatisieren konnten, wo wir immer noch gewisse Gespräche haben, aber ich sag mal, so eine gute Anzahl an Gesprächen hat sich auch rausfiltern können, die uns dann halt einfach auch Freiraum irgendwo gibt und auch eine gewisse Effizienzsteigerung. Das ist so das, was ich so anstoßen wollte, ob ihr so etwas schon macht, weil da sehe ich so Teilautomatisierung relativ effektiv.
Super spannend, was du sagst, weil tatsächlich ist es, also das muss man so ein bisschen differenzieren und wieder dieser Schwenk zu unserem Persona zurück. Ich glaube, mit der einen jüngeren Persona, die auch so ein bisschen digital affiner ist, würde das wahrscheinlich funktionieren. Mit der 60-jährigen Erna vielleicht eher weniger. Also da ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil ob die dann wirklich auf eine Landingpage geht und sich da zurechtfindet und sich einen Termin bucht, kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, da ist es einfach aufgrund unserer Zielgruppe schon eher die Kategorie, dass wir da auch in der Nachqualifizierung diesen persönlichen Kontakt auch über Telefon eher gehen müssen. Wie gesagt, ich glaube, dass man sich zukunftstechnisch da auch Sachen teilautomatisieren kann. Aber das quasi mit in Bezug auf unsere Persona ist so gerade das Mittel der Wahl. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt über ein B2B-Tech-Produkt sprechen mit einer sehr jungen Zielgruppe, dann ist das eine andere Geschichte. Aber dadurch haben wir eben diese spezielle Zielgruppe und fahren eben diesen Weg so. Aber deswegen super, super spannender Punkt, was du gesagt hast.
Ich glaube, es ist auch sehr, sehr, sehr stark abhängig vom Medium, über das man, ich sag mal, den Lead akquiriert. sei es jetzt, wenn es jetzt Cold Calling ist, ist halt sehr, sehr schwer einschätzbar, vielleicht zu welcher Person gehört diese Person, also man erfährt es, aber es dauert halt, man muss erstmal ein paar Fragen stellen. Ja. Wenn man, ich sag mal, jemanden über Google Ads akquiriert oder über Facebook Ads, dann weiß man schon, okay, diese Person hat ein Mindestmaß an, ich sag mal, digitaler Affinität. Weiß wenigstens, wie man sich irgendwie vielleicht auf Facebook mal einloggt und dann ein bisschen durchscrollt und auf eine Ad klickt. Ja,
das stimmt.
Aber ja. das ist meiner Meinung nach so ein Thema, dieses ganze auch so Self-Onboarding. Ist mega spannend, wenn man sich dann so mit dem Thema Skalierung tatsächlich irgendwann befasst. Und das Dritte, was du angesprochen hast, ist tatsächlich Referrals. Das ist ein sehr, sehr knackiges und schönes Thema.
Stimmt.
Wie stellt ihr das an? Was macht ihr im Bereich Referrals? Wie stellt ihr sicher, dass ihr Referrals bekommt?
Ja, also letztendlich haben wir da auch quasi eine Seite, wo man das auch eintragen kann, also quasi für unseren Kunden auch so einfach wie möglich zu machen. Aber letztendlich ist das auch immer Part von unserem Sales- und Account-Manager-Touchpoints. Ne? Also letztendlich, ich hatte die Woche auch einen Call mit einem Kunden und das war super spannend, weil der zu mir meinte, Mensch, Herr Will, hier meine Nachbarin, die hat das Apartment über mir und die hat immer gesagt, oh, Bookieply, das ist super. Und dann hat sie mir die Kontaktdaten gegeben und dann habe ich sie jetzt einfach angerufen, weil ich will das genauso wie meine Nachbarin über mir. Das ist natürlich das perfekte Szenario, um eben damit oder wie das am besten im Prinzip funktioniert, wenn es sich wirklich über Mundpropaganda rumspricht. Aber letztendlich haben wir im Prinzip auch noch quasi einen kleinen monetären Anreiz, dass wir im Prinzip so eine kleine Gebühr jemandem geben, der ein Referral empfiehlt, was dann zu einem Geschäft führt. Und wie gesagt, ich glaube, dass das die besten oder im Prinzip die Kunden sind, die dann auch sehr zufrieden im Nachgang sind, weil die kennen das Produkt. Die haben sich damit schon so ein bisschen auseinandergesetzt und die wissen, okay, bei meiner Nachbarin funktioniert es, jetzt mache ich das auch und haben ja dann eine ähnliche Erwartungshaltung, wie das alles funktioniert. Und deswegen ist das eigentlich so ein tolles Mittel der Wahl. Aber man muss auch da sagen, wir sehen da schon, also gerade jetzt im Deutschland sehen wir da schon regionale Unterschiede. Also das Referral-Thema funktioniert zum Beispiel, sagen wir mal, in der Richtung Bodensee in dem Bereich besser als in Hamburg oder an der Nordsee. Weil da dann in der Nordsee eher so, dass quasi die Denke ist, so nee, jetzt habe ich da was gefunden, damit läuft mein Geschäft oder meine Vermietung besser, das behalte ich mal schön für mich. Wohingegen dann am Bodensee die Leute schon gerne mal drüber sprechen, sagen, oh, ich habe da jetzt jemanden gefunden, mit dem funktioniert das eben ganz gut. Also da ist es halt auch immer wieder sehr interessant, weil wir diese regionalen Unterschiede dann doch haben. Ne?
Wie ist da deine Erfahrung? Wie aktiv muss man Referrals ansprechen oder vielleicht auch gar nicht aktiv ansprechen?
Also ich finde schon, es sollte Teil sein von dem Touchpoint, wenn quasi ein Account Manager mit einem bestehenden Kunden spricht, sollte das schon irgendwie Teil sein. Klar, es soll natürlich nicht aufgedrungen wirken und das so quasi so, dass es so wirkt. Ja, jetzt empfiehl doch jetzt mal irgendwelche Freunde von dir, dass die auch mit uns zusammenarbeiten. Es muss schon in diese ganze Geschichte passen. Aber wenn das, und das passt ja eigentlich fast immer, sollte das schon ein Teil davon sein, dass man sagt, okay, ich habe verstanden, Sie sind jetzt mit Bookieply sehr zufrieden, das funktioniert alles gut, wir konnten Buchungen generieren. Für wen könnte das denn aus ihrem quasi Freundeskreis noch interessant sein, mit uns zusammenzuarbeiten. Deswegen sollte das, also wie gesagt, ich wiederhole mich, sollte das schon Teil sein in dem Touchpoint. Aber klar, das Beste ist natürlich, wenn das so wie eben beschrieben ist, dass man mit einem Kunden spricht und der sagt, ich habe quasi mit meiner Nachbarin gesprochen und die war so begeistert und deswegen bin ich jetzt auch hier. Das ist der Best Case, aber quasi um das auch zu implementieren als Prozess, als Touchpoint im Prinzip, wenn man mit einem Kunden spricht.
Habt ihr auch intern gewisse, ich sag mal, KPIs festgelegt, wie zum Beispiel ein Kunde erreicht ein gewisses Ziel und dadurch triggert ihr automatisch vielleicht auch eine E-Mail, wo ihr ihm beglückwünscht und ihm sagt, ja, super, dass das geklappt hat, vielleicht die erste Wohnung vermietet oder vielleicht nochmal die zweite Wohnung vermietet, dann vielleicht nochmal die dritte Wohnung vermietet. Und dann sagst du dem immer, ja, hey, das läuft wie geschmiert bei dir. Und dann bist du so an dem Punkt, wo du sagst, okay, hey, wüsstest du, kennst du vielleicht irgendjemanden, dem das auch gefallen würde, dem das auch weiterhelfen würde?
Ja.
Habt ihr da auch so einen Prozess, wo ihr, ich sag mal, erstmal gewisse Ziele erreichen müsst mit einem Kunden und dann triggert ihr, sag mal, so ein Event?
Sehr guter Punkt. Vor allem geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung Automatisierung und wie kann ich dann über clevere, CRM-getriebene Prozesse dann irgendwie, wenn X passiert, dann wird Y E-Mail geschickt. Das haben wir schon natürlich auch, gerade wenn eine Buchung passiert, laufen ja auch diese ganzen E-Mails automatisch und irgendwann ist dann auch diese Referral-E-Mail wird dann auch getriggert, wo dann auch zum Beispiel so ein Referral-Code drin steht, also wo dann drin steht, hier ist der Empfehlungslink, kopier den und schick den einfach mal irgendwie einem anderen befreundeten Gastgeber. Also das haben wir schon. Wie gesagt, es ist regional extrem unterschiedlich und das ist sehr interessant und da sind wir dann immer auch dabei, Wege zu finden, wie funktioniert es in den jeweiligen Regionen, weil auch da so eine E-Mail, wenn wir wieder auf die Persona zurückkommen, weil es hängt quasi sehr, sehr viel einfach mit diesem B2C-Kunden zusammen. Wenn es dann auch um das Thema E-Mail geht, so eine E-Mail ist halt dann vielleicht auch mal schnell übersehen oder vielleicht auch einfach ja, gelöscht oder im Spam-Ordner gelandet oder wie auch immer, gibt es viele verschiedene Wege. Deswegen ist auch da wieder der Kontakt über unser Sales-Team mit dem Kunden der Treiber, um das voranzubringen, aber auch gestützt natürlich durch eine Teilautomatisierung und durch quasi Outbound-E-Mail-Strecken etc.
Verstanden. Dann werfe ich den Ball nochmal gleich zurück, wenn ich jetzt sag mal, ich habe jetzt den Case, ich habe drei Events, dreimal wurde eine Wohnung erfolgreich vermietet, kriege ich dann, Customer Success oder so eine Nachricht, hey, bitte den und den mal anrufen und fragen, wie happy er tatsächlich ist und aktiven Referrer fragen.
Also wir haben schon eine Einteilung auch oder eine quantitative Einteilung der Accounts, also quasi diese klassische Unterteilung Bronze, Silber, Gold, hängt an verschiedenen KPIs natürlich. Und da sind verschiedene Touchpoints auch gesetzt, die man haben muss. Es geht jetzt nicht zu 100% auf die Frage. Ich kann jetzt auch nicht tatsächlich auswendig sagen, nach wie vielen E-Mails genau dann die E-Mail kommt. Aber es ist schon so, dass wir im Prinzip eine klare Strategie haben, mit welchen Accounts wollen wir wie oft sprechen. Und wir haben natürlich auch unser Backend-Tool, wir nennen das Manager-Tool, wo wir natürlich auch sehen, wie viele Buchungen laufen über die jeweiligen Accounts. Wo kann man auch ein Stück weit optimieren? Wo können wir oder wann können wir nach einem Referral fragen? Also das sehen wir alles schon bei uns. Und das ist auch Teil dieser Account-Manager-Strategie. Deswegen ist ja auch unser Sales-Team aufgeteilt in quasi Sales-Manager, der bis zur Unterschrift einer Property, einer Unterkunft quasi zuständig ist und dann an den Account Manager übergibt und der Account Manager im Prinzip sein Portfolio betreut und ausbaut, dass da im Prinzip die Gastgeber damit zufrieden sind. Deswegen läuft da viel über die Account Manager Schiene tatsächlich bei uns. Was das Äquivalent zu Customer Success Manager quasi bei uns ist.
Genau, okay, verstanden. Bei den Personas, die Sales-Zyklen, unterscheiden die sich signifikant? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein älterer Herr sehr, 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 sehr bedacht viel darüber nachdenkt, sollte er den Schritt wirklich wagen, nicht, vielleicht sehr vorsichtig ist, wohingegen vielleicht eine digital affinere Person einfach ein bisschen offener ist. Liege ich da falsch oder ist es tatsächlich so?
Nee, es ist tatsächlich so. Also gerade wenn du die ältere, wir sagen jetzt einfach mal die ältere Persona ansprichst, dann ist der Sales-Zyklus deutlich länger. Also der Sales-Cycle dauert einfach länger, bis diese Person sich entscheidet, mit uns zu arbeiten. Tatsächlich bei der jüngeren Persona ist es so, der Sales-Cycle ist viel, viel schneller, aber es werden viel mehr wirklich bohrende Fragen in die Tiefe gestellt. Also zur Software, wie funktioniert das in Fall A, wie funktioniert es in Fall B? Also quasi, es werden alle Eventualitäten eigentlich durchgespielt. Das ist der sehr interessante Unterschied eigentlich. Also die eine Persona wird super schnell geclosed, hat aber super viele Fragen und ist auch hinten raus im, sagen wir mal, Betreuungsaufwand ein Ticken höher als die andere Person. Die ältere Person ist natürlich dankbar über jede Hilfe. Und da kommt dann eben auch dieser Privat oder dieser Kontakt mit unseren Kollegen vor Ort natürlich wieder zugute, weil man einfach einen Ansprechpartner hat, den kann man dann auch mal anrufen oder den kann man dann auch mal eine WhatsApp-Nachricht schicken. Und das ist eigentlich so dieser große Unterschied, was es vom Sales Cycle dann auch nochmal sehr, sehr spannend macht.
Ja, ich glaube, das ist so eine Thematik wieder für sich, wo wir ziemlich lange drüber sprechen könnten. Auch ich glaube, in Hinsicht Churn kann ich mir gut vorstellen, dass die ältere Persona, sobald man sie einmal überzeugt hat und sie einmal auf der Plattform ist, dann ist sie da und das war's. Dann bleibt sie einfach da. Und wenn die andere Person mit den 1000 Fragen dann wahrscheinlich auch sehr, sehr kritisch ist und das Risiko einfach oder die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person irgendwann mal churn, höher ist als mit der älteren Person.
Ja, total. Also das ist genauso, wie du es gesagt hast. Und das Thema Churn ist dann sowieso nochmal sehr interessant. Wir sind ja mit Bookieply nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, sondern auch eben Italien, Spanien, jetzt aber auch neu in Griechenland. Und da merken wir auch diese, und da kommen wir jetzt wieder zu den regionalen Unterschieden, sind auch da nochmal sehr hoch. Das heißt, quasi diese Churn-Quote ist zum Beispiel in Italien und Spanien höher als in Deutschland. Dafür tun sich die Kollegen in Italien und Spanien auch nochmal ein Stück weit leichter, neue Properties zu signen, also neue Kunden zu bekommen. Bei uns im Dach ist es dann eher so, wenn wir jemanden gewonnen haben, dann ist er ein sehr treuer und sehr langer Kunde. Klar, da auch wieder dann dieser Unterschied zwischen den zwei Personas, die wir identifiziert haben. Aber das ist dann wirklich so diese regionalen Unterschiede. Und deswegen haben wir auch quasi pro Markt, wo wir sind, ein Team und haben jetzt nicht quasi eine große Sales-Organisation. Quasi alles wird stupide einfach auf Märkte übergestülpt, sondern es ist wirklich so, in Dach haben wir quasi unsere Vertriebsorganisation, in Italien und so weiter, berichten dann natürlich alle an unsere VP Sales, aber deswegen schauen wir schon, dass wir diese regionalen Unterschiede implementieren und für jeden Markt so den gewinnbringenden Weg eigentlich finden. Und das funktioniert ganz gut, muss ich sagen.
Mega spannend. Also vor allem Internationalisierung ist, glaube ich, so ein Thema. Ich fange das gar nicht an heute. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall mal eine zweite Episode machen, wo wir einfach mal darüber sprechen, so wie funktioniert das tatsächlich, in andere Märkte einzusteigen. Weil ich hab sehr, sehr viel im Krypto gemacht und war da in verschiedensten Märkten unterwegs, auch sehr, sehr viel in Asien und unter anderem in China. Und dann habe ich da die Erfahrung gemacht, so, es ist ein Land, wo viele Menschen lächeln, aber die nicht zeigen, was sie eigentlich denken, zum Beispiel. Oder in Amerika einfach schnell, 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 schnell. Die sind sehr, sehr offen und ticken da wiederum ganz anders. Ne? Und ich glaube, da ich sag mal, muss man auch immer wieder die Sales-Strategie anpassen. Aber ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Thema für eine zweite Episode, die wir dann irgendwann mal gerne anstoßen können.
Sehr, sehr gerne. Also Internationalisierung und Wachstum ist bei uns quasi in der täglichen Arbeit verwurzelt. Aber da können wir gerne, sehr, sehr gerne dann nochmal ins Detail einsteigen, klar.
Super. Ja, also ich glaube, wir haben über mega viele sehr, sehr interessante Themen heute gesprochen. Hat mich riesig gefreut, dich als Gast heute begrüßen zu dürfen. Und wir haben das immer so, dass wir, wie gesagt, dem Gast auch das letzte Wort überlassen. Deshalb sage ich an dieser Stelle, ich danke den Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt viel Mehrwert mitnehmen können für euch. Und danke euch für eure Zeit. Danke dir nochmal an dieser Stelle vielmals. Und das letzte Wort hast du.
Ja, danke dir. Mein letztes Wort oder mein letzter Satz besser gesagt, wir wachsen extrem stark in Deutschland, aber auch in ganz Europa und sind immer auf der Suche nach hungrigen Sales- und Account-Manager-Talenten, die Lust haben, mit uns die Reisebranche zu revolutionisieren und um so quasi zu digitalisieren. Insofern, wir freuen uns oder suchen nach neuen Kandidaten und auf hollydoo.com/career sind viele, viele Job-Openings offen und ja, wir freuen uns auf die Bewerbungen.